SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der, wenn es um Gärten geht, keine Kompromisse kennt. Hallo und herzlich willkommen, Peter Berg.
Ja, hallo.
Hallo, Herr Berg. Sie sind Gartenbauer und Landschaftsgärtner, das machen Sie seit über 40 Jahren. Dreimal sind Sie als bester Gartendesigner Deutschlands ausgezeichnet worden. Was ist denn der Moment, den Sie am meisten mögen in Ihrer Arbeit? Also ist es die Planung, die Vision vom fertigen Garten? Sind es die Hände in der Erde, also das Anpacken? Oder ist es der Augenblick, wenn der Garten fertig ist und wenn Sie den dann dem Kunden präsentieren können?
Ja, es ist im Prinzip der Moment, wenn der Garten fertig ist und man hat so ein bisschen Entwicklungsarbeit noch reingesteckt und man darf dann die Sache dokumentieren, steht im Garten morgens ganz früh oder abends ganz spät mit einem guten Gartenfotograf oder mit einem Kamerateam und darf dann diese Bilder produzieren und sieht dann anhand der Bilder, ob das, was man gemacht hat, gut ist oder nicht so gut.
Jetzt gibt es die Bilder, aber der Kunde, die Kundin, die stehen ja auch dabei. Sind Sie da manchmal auch ein bisschen aufgeregt, ob die den Garten dann noch mögen, wenn er fertig ist?
Ja, die Baustellen oder die Projekte sind halt immer spannend. Es geht halt immer bis ans Limit, dass es von der Schwierigkeit her an der Grenze ist oder auch zeitlich die Sache drängt. Es kommt jetzt schon bald wieder die Zeit, wo wir mit den Gehölzen eigentlich mit den Pflanzen von Gehölzen fertig sein müssen, weil wenn es zu warm wird und dann die Pflanzen voll im Laub stehen, dann ist es nicht mehr so ideal zum Pflanzen.
Was steht denn im Moment an? Also wo sind Sie gerade dran, an was für Tätigkeiten in den Gärten, in denen Sie arbeiten?
Ja, wir haben ein schönes Projekt bei Köln, wo wir mit dem Kunden in der Baumschule waren, Pflanzen ausgesucht haben, besondere Pflanzen ausgesucht haben, sehr individuelle Sachen. Ja, und die dürfen wir jetzt pflanzen. Und das ist im Moment natürlich noch ein super Zeitpunkt.
Sind Sie im Garten auch mit dabei mit dem Team, also auch mit den Händen in der Erde? Und dann muss man sich am Ende aber auch die Hände abwaschen, vielleicht auch unter den Fingernägeln?
Ja, ich bin gerne dabei. Nicht immer, aber Pflanzarbeiten meistens. Und da wir ja keine detaillierten Pflanzpläne machen, sondern die Zeit lieber investieren und die Pflanzen aussuchen, macht das natürlich auch Sinn, dann die Pflanzen optimal zu positionieren. Und ich schneide auch sehr gerne. Man muss dann, das gehört zum Pflanzen dazu, auch einen Pflanzschnitt. Und kann man noch einiges rausholen, was die Sache dann noch runder macht.
Herr Berg, wie bewusst nehmen Sie die Jahreszeiten wahr?
Ja, sehr bewusst. Ich liebe auch den Winter. Und ich bin zu allen Jahreszeiten draußen in der Natur. Ich brauche das als Ausgleich, um auch leistungsfähig zu bleiben. Im Winter gehe ich langlaufen, im Sommer wandern oder Fahrrad fahren. Und ideal ist das natürlich in Kombination mit schönen Landschaften.
Für die schönen Landschaften sorgen Sie ja auch so ein bisschen, also zumindest über die Gärten hinter den Häusern. SWR 2 Tandem, bei uns ist Peter Berg. Seit über 40 Jahren ist er Gartenbauer und Landschaftsgärtner. Seinen Betrieb hat er in Sinzig in Rheinland-Pfalz, aber seine Aufträge führen ihn durch ganz Deutschland. Herr Berg, Sie schaffen für andere ganz tolle, preisgekrönte Gärten. Wie wichtig ist Ihnen denn der eigene Garten? Was machen Sie da am liebsten?
Ja, der eigene Garten ist was Besonderes und besonders wichtig auch. Der eigene Garten ist meine Inspirationsquelle, ist mein Experimentierfeld. Ich komme ja aus der Praxis und habe irgendwann mit Ende 20 eine Umschulung gemacht und dann konnte man nicht immer frei arbeiten. Es hat eigentlich relativ lange gedauert, bis ich 2000 mich selbstständig gemacht habe mit einer Kollegin. Da konnten wir frei arbeiten, aber auch da mussten sich die Projekte noch entwickeln, bis wir auf dem Level sind, wo wir heute sind. Aber fast alles, was wir heute machen, habe ich im eigenen Garten ausprobiert.
Wenn Sie sich da so umschauen, jetzt mal im Geiste, Sie sitzen natürlich im Studio, was ist denn so was, wo Sie was ausprobiert haben, wo Sie sich nicht sicher waren, ob es klappt und dann war es eine ganz schöne Überraschung in Ihrem eigenen Garten?
Ja, es gibt so an der A terrassierte Weinberge, so mit Schiefermauern und dann habe ich Workshops gemacht und habe den Leuten wieder beigebracht, wie man mit diesen Mauern, mit den Natursteinen so Trockenmauern baut. Und dann habe ich so Unterstände gesehen, so Nischen in den Mauern, wo die Leute sich vor dem Wetter schützen konnten, wenn dann irgendwie plötzlich Regen kam. Und sowas haben wir dann ausprobiert. Und viele Dinge bei uns entstehen beim Bauen, beim Arbeiten mit dem Material. Und klar, gibt es immer eine Vorstellung, man hat ein Bild im Kopf konstruiert und dann fängt man an zu bauen. Aber das heißt ja nicht, dass man während des Bauens nicht noch Dinge besser macht. Und so habe ich verschiedene Unterstände in meinem Garten und die habe ich auch immer weiterentwickelt. So hatte ich zum Beispiel auf der Bundesgartenschau in Koblenz hatten wir sowas gemacht, eher so ein moderner, offener Pavillon. Und das haben wir dann nochmal auf einer Landesgartenschau gemacht und am Ende haben wir es im eigenen Garten gebaut und jetzt ist es so, wie wir es wollen.
Also es ist auch eine Entwicklung und ich höre auch so einen gewissen Perfektionismus raus, aber auch so ein Ausprobieren wollen. Was meinen Sie denn, warum wir Menschen eigentlich Gärten haben? Also so über diese 40 Jahre, die Sie es gemacht haben, was kommt da von den Kundinnen und Kundinnen rüber? Warum möchten die einen Garten haben?
Ja, grundsätzlich ist ja Gärtner der älteste Beruf der Welt. Adam und Eva fingen im Paradies an und mussten sich um diesen Garten kümmern.
Und die Schlangen vertreiben.
Ja. Später wurde es dann ein bisschen mühsamer, da kamen dann Dornen und Disteln dazu. Und das Ganze wurde Arbeit und diente dem Broterwerb auch. Ja, es ist einfach noch eine ursprüngliche Art zu arbeiten. Man sieht ein Ergebnis, man kann mit den Händen arbeiten. Das ist etwas, was ich bewusst gewählt habe.
Was würden Sie denn sagen, warum die Menschen Gärten brauchen? Also gibt's was gibt uns das?
Ja, wir brauchen ein natürliches Umfeld und wir brauchen auch ein ästhetisches Umfeld und unser Umfeld wird immer künstlicher. So, jetzt können Sie sagen, ich fahre im Urlaub dahin, wo das noch in Ordnung ist. Aber wenn Sie zum Beispiel in den Städten wohnen, so ein urbanes Umfeld ist in der Regel laut und viel zu dicht bebaut. Und ein Umfeld, was aus Pflanze besteht und ähnlich wie eine Natursituation, dem Menschen Ruhe schenkt, das ist auch eine Optik und ein Umfeld, wo man abschalten kann, wo man neue Kraft tankt, wo man aber auch immer was tun kann und auch eine Entwicklung sieht.
Also können sich ja ganz viel jetzt auch was mit anfangen mit den Dingen, die Sie da erwähnt haben. Für mich ganz persönlich, meine erste Erinnerung an einen Garten, das ist der Garten meiner Großeltern. Und damit verbinde ich vor allem Gerüche. Also das roch nach Moos im Garten, nach Himbeeren, nach Äpfeln, es roch nach Rinde. Und das war dann alles zusammen für mich so der Geruch von Zuhause sein. Ist es für Sie auch wichtig, so alle Sinne anzusprechen?
Ja, unbedingt. Die Qualität unserer Arbeit hängt natürlich damit zusammen, wie sensibel unsere Sinne sind. Klar, die Optik ist das Offensichtlichste, aber es hört alles dazu, wie Sie sagen, riechen, schmecken, Früchte genießen im eigenen Garten oder ernten. Ich habe auch die Feststellung gemacht, es ist wichtig, dass wir alle Sinne trainieren. Wir haben mal mit unserer Mannschaft die Erfahrung gemacht, dass wir in einem Weinhaus übernachtet haben. Wir sind öfters unterwegs und übernachten dann da, wo die Gärten sind. Und da gab es eine Gourmetküche und auf einmal stellte ich fest, wie sich der Anspruch meiner Mitarbeiter wandelte und wie bewusst die anfingen zu schmecken. Und ich stelle das bei meinen Kunden fest, ich stelle das bei mir selber fest. Man wird da sensibler, wenn man sich damit beschäftigt. Und am Ende geht es um alle Sinne und nicht nur um einen.
Also Sie haben an Bundesgartenschauen, Landesgartenschauen teilgenommen, haben Preise gewonnen. Was ist denn für Sie so der perfekte Garten? Haben Sie da eine Vision?
Ja, es hat sich so ein bisschen entwickelt. In den Anfängen waren so oder lange Zeit und immer noch begleiten uns Impulse aus Japan, die Art, wie die Japaner Gärten bauen. Ich habe Freunde in Japan, ich habe selber von japanischen Meistern lernen dürfen. Und wir schicken jetzt im Sommer wieder 2 Leute nach Japan. Aber was haben die Japaner in ihren Gärten gemacht? Die Gärten bestehen im Prinzip aus Naturstein, Pflanze, Wasser. In den letzten Jahren, vor ungefähr 7-8 Jahren, habe ich einen Professor kennengelernt aus dem Osten. Der hat 50 Jahre geforscht, wie Fürst Bückler seine Parks gebaut hat. Und was schreibt Bückler in seinem Buch Andeutungen über Landschaftsgärtnerei? Dass man Parks oder Gärten mit den Elementen der Natur baut. Naturstein, Pflanze, Wasser, Boden. Und diesen Weg bestreiten wir auch so konsequent, dass wir sagen, das brauchen wir. Und dann kann man auf vieles Künstliches verzichten, auf künstliche Baustoffe oder auch auf Beton. Und dann kann man auch der Pflanze die Position geben und die Hauptrolle, die sie verdient hat.
Also über die Materialien, die haben Sie auch gerade schon erwähnt, werden wir sprechen. Kurze Frage nochmal, Sie sind kein Mann von Kompromissen, wenn es um Gärten geht. Gibt es denn auch Kundenwünsche, wo Sie schon mal gesagt haben, nee, mit mir nicht? Also zum Beispiel Schottergärten?
Ja klar, das war natürlich auch ein Entwicklungsprozess. Ich hatte schon immer eine klare Vorstellung, seitdem ich selbstständig bin, was wir machen wollen und was wir nicht machen wollen. Oft war die Vorstellung, was man nicht will, erst konkreter wie das, was man eigentlich will. Und ich kann mich noch erinnern, es gibt bei uns im Ahrtal einen guten Florist, Gregor Lerch. Und Gregor sagte mal zu mir, du bist nicht konsequent genug. Ach, sag ich, Gregor, im Umkreis von 50 oder 100 Kilometer, wo ich die Kollegen gut kenne, bin ich doch der Konsequenteste in meiner Branche. Und da sagte er, und trotzdem bist du nicht konsequent genug. Und das hat mich beschäftigt und es hat sich aber dann auch so ergeben, dass wir mit der Zeit konsequenter wurden. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wir waren jetzt diese Woche in Hamburg. Ich fahre natürlich nicht nach Hamburg oder nach Süddeutschland oder in die Schweiz oder nach Österreich, oder um dann Gärten zu bauen, die mir nicht gefallen.
Also Konsequenz in dem, was Sie mögen, das ist so eine gute Zielrichtung und immer ausbaubar, haben wir auch gerade gehört. Peter Berg, er ist Gartenbauer und Landschaftsgärtner und für die Art, wie er Gärten gestaltet, hat er schon Preise gewonnen. Zum Beispiel ist er 3-mal als bester Gartendesigner Deutschlands ausgezeichnet worden. Herr Berg, auf welchen Ihrer Preise sind Sie denn am meisten stolz? Da ging es ja immer auch um ganz konkrete Gärten, die Sie entworfen haben.
Gut, es waren immer Projekte, die uns ein Stück weit weitergebracht haben, wo wir wieder eine andere Ebene oder ein anderes Niveau erreicht haben. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, Preise sind eitel.
Sie müssen nicht bescheiden sein, wir wollen es ja wissen.
Ja, es war alles zu seiner Zeit eine gute Geschichte. Wir haben letzte Woche eine Veranstaltung gehabt, Gärten des Jahres. Ich habe einmal diesen Preis gewinnen dürfen, zusammen mit Petra Pelz, mit einem Projekt in Hannover. Ein Projekt, wo wir die ganze Grundstücksfläche bepflanzt haben, das Dach, die Terrassen, alles in dem Garten gibt es so gut wie keinen Beton. Das war sicherlich ein ganz besonderes Projekt, ein Holzhaus, was so ein bisschen in die Erde gebaut war. Aber in diesem Jahr haben wir eine Auszeichnung bekommen, auch mit einem schönen Projekt. Da ging es darum, ein Haus in der Stadt zu retten. Normalerweise werden diese Häuser abgerissen, da kommt eine Tiefgarage und da alles. Am Ende gibt es keinen Baum und keinen Strauch mehr. Wir haben alle Bäume erhalten, die Hecken wieder in Form gebracht und dann großzügig mit Pflanzen ergänzt, auch mit Naturstein, eine Struktur geschaffen, die das Ganze nutzbarer macht. Und das ist auch ein schönes Ganzes gewesen, mit der Kundin zusammen, mit der Innenarchitektin. Und naja, es gibt jetzt so eine Rangliste über 9 Jahre Gärten des Jahres. Jetzt sind wir seit diesem Jahr auf Platz 1. Es ist eine schöne Anerkennung, weil wir ja doch mit einem unglaublichen Einsatz arbeiten.
Ja, also Glückwunsch Ihnen persönlich und natürlich auch uns allen dazu, wenn die Städte schöner werden und da nicht einfach so Betonwüsten entstehen. Sie haben sich in diese Ranglisten ja quasi aus einer ganz anderen Welt vorgearbeitet. Sie kommen gar nicht ursprünglich aus dem Gartenbau. Sprechen wir da mal kurz drüber. Früher waren Sie erstaunlicherweise Croupier in einer Spielbank, also eine völlig andere Welt. Wie kam das denn?
Ja, ich hatte Bauingenieurwesen studiert und sollte dann Statiker werden, aber das wurde mir dann irgendwann doch zu viel mit der Rechnerei und mit der Schreibtischtätigkeit. Und dann musste ich Geld verdienen und da gab es bei uns am Ort eine Spielbank und ich hatte die Möglichkeit, als Aushilfe einzusteigen. Und das war anfangs eine recht kurzweilige Beschäftigung, ein spannendes Ambiente, was nicht unbedingt positiv ist, aber trotzdem spannend. Ja, und folgterweise habe ich es ja später, war ich festangestellt und dann habe ich das ein paar Jahre gemacht, bis ich an den Punkt kam, dass ich das nicht mehr machen konnte, weil zuzusehen, wie es den Menschen immer schlechter geht und sowas Sinnloses zu machen, wenn man abends nach Hause ging oder nach 5 Minuten war das Spiel beendet und dann wurde alles wieder abgeräumt und da kam ein neues Spiel und das, was man aufgebaut hatte, war schon wieder weg.
Ja. Würden Sie denn sagen, Sie haben da trotzdem was mitgenommen, vielleicht auf Ihre jetzige Arbeit als Gartenbauer, irgendwas gelernt über die Menschen, übers Leben?
Ja, auf jeden Fall hat man vieles über Menschenkenntnis gelernt, weil man musste schon wissen, mit wem man zu tun hat und wer was gespielt hatte und wer ehrlich war und wer nicht ehrlich war.
Sehen Sie das? Können Sie erkennen, ob jemand ehrlich ist? Ist ja wahrscheinlich auch mit Kunden keine schlechte Fähigkeit.
Ja, es ist eine Grundvoraussetzung. Also für mich ist heute ist ein großes Glück, dass die Menschen zu uns kommen, die erstens die Wertschätzung für Gärten haben, zum Zweiten das Geld auch dafür ausgeben wollen und auch unsere Werte teilen. Und das ist mir damals wichtig geworden. Ich habe dann aufgehört und dann habe ich gedacht, ich will was Sinnvolles machen. Man muss doch was machen, was dem Leben einen Sinn gibt. Und dann habe ich überlegt, und ich wollte mit den draußen arbeiten, ich wollte mit den Händen arbeiten, ich wollte ins Handwerk. Und dann habe ich überlegt, was zu Schreiner oder Gärtner, und da habe ich mich glücklicherweise für den Gärtner entschieden.
Ich muss ja sagen, ich hatte nie einen grünen Daumen. Also bei mir ist eigentlich als Kind immer alles verdorrt, wenn meine Eltern im Urlaub waren. Und es hat sich auch lange so hingezogen. Wie war es denn bei Ihnen? Also hatten Sie von Anfang an auch so einen Kontakt zu Pflanzen? Irgendwie so eine direkte Liebe, Hinwendung? Oder gab es da so ein Erweckungserlebnis irgendwann?
Ich hatte früher ganz andere Interessen. Mich hat Sport interessiert. Zeitlang bin ich Motorrad gefahren. Also alles so Dinge. Das war so während meiner Spielwagenzeit. Höher, schneller, weiter. Dann hatte ich eine Wohnung und hatte einen Gemüsegarten und fing an, so wie ich mich aus der Spielbankzeit entfernt habe, Gemüse anzubauen. Und dann habe ich eine Umschulung gemacht zum Gärtner und habe die verschiedenen Sparten durchlaufen. Und so hat sich das entwickelt. Und da hatte ich halt auch schon meinen eigenen Garten, wo ich experimentieren konnte, wo ich frei arbeiten konnte und wo ich neben der Arbeit für mich Dinge ausprobiert habe. Und das war für die Entwicklung schon mit maßgebend.
Ja, heute haben Sie Ihr eigenes Unternehmen. Was ist denn so ein typischer Auftrag, den Sie heute bekommen?
Ich war gestern und vorgestern in Hamburg. Da ist eine sehr fleißige Unternehmerfamilie. Ja, die Frau hat 3 Jahre an ihrem Haus gebaut. Der Mann sagt, ich bin viel unterwegs und wir arbeiten viel. Und dann brauchen wir einfach diesen Rückzugsort und unser Zuhause. Und das ist uns wichtig. Und deswegen hat sich meine Frau da so intensiv mit beschäftigt. Und dann hat sie 1 Jahr recherchiert und alles Mögliche über Gärten gelesen. Und dann rief sie an und sagte, ich würde gerne mit Ihnen arbeiten. Und dann habe ich auch im ersten Telefonat schon gemerkt, das sind spannende Leute. Und ich hatte vorher 1-2 Sachen in Hamburg abgelehnt. Passte irgendwo nicht so zu uns. Und hier wusste ich von Anfang an, das wird ein gutes Projekt.
Entsteht das dann so zwischen den Kunden und Ihnen oder sind Sie jemand, der quasi mit so einer künstlerischen Vision, das haben Sie ja wirklich, einfach ankommt und sagt, ich mache Ihnen den Garten, so wie ich denke, dass der zu Ihnen passt?
Also in dem Fall war es so, ich habe mir das angeschaut und wir haben uns über den Garten unterhalten und wir haben uns über das mit dem Haus beschäftigt, mit den Blicken und mit dem Umfeld. Und dann haben die mich besucht 2 Wochen später und ich habe meinen Garten gezeigt und Situationen gezeigt und Referenzen und wir haben dann sortiert, was gefällt nicht, in welche Richtung könnte es gehen, was könnte der Naturstein sein, den wir brauchen, immer um so eine gewisse Grundstruktur zu bauen und auch um Höhen zu terrassieren. Und erstaunlicherweise war dieses Grundstück im Süden von Hamburg auch noch an einem Hang gelegen.
Passt ja zu Ihnen, ne? Sie ja. Bespielen ja Hänge ganz gerne, ne? Die Herausforderungen mögen Sie.
Ja, das macht es spannender. Ich habe mich ja mit Bauen beschäftigt und eine Zeit lang habe ich gedacht, das ist alles so zweidimensional, was wir machen oder was unsere Branche macht. Und deswegen, ja, Hang macht es extrem spannend, macht es aber auch schwieriger. Und ja, im Flachen wird halt manchmal nicht so professionell gearbeitet und es muss ja auch, ist ja auch nicht so schön. Die Folgen sind ja auch nicht so gravierend, als wenn man an einem Hang arbeitet. Wenn da was nicht funktioniert, dann hat man wirklich Probleme.
Herr Berg, Sie bauen keine Häuser, Sie bauen Gärten und im Unterschied zu Häusern können sich Gärten ja auch verändern, manchmal sehr schnell, je nachdem, wie sie gepflegt werden. Schauen Sie denn eigentlich manchmal nach Ihren Gärten, so 10, 20 Jahre danach?
Ja, unbedingt. Es ist wichtig, dass man die Gärten begleitet. Fürst Bückler hat mal gesagt, soll der Garten ein echtes Kunstwerk werden, so muss er von einer leitenden Hand koordiniert werden und am Ende so natürlich wie möglich sein oder begleitet werden. So, und das ist mit dem Bauen nicht vorbei. Bückler hat auch gesagt, unter allen Künsten ist die Gartenkunst die schwierigste, weil das Gemälde ist fertig, wenn der Maler den Pinsel weglegt. Das Gebäude ist fertig, wenn es gebaut ist. Das Musikstück ist fertig, wenn es komponiert ist. Aber der Garten entwickelt sich weiter und man muss denken, und die Pückler-Parks sind heute 150 Jahre nach seinem Tod immer noch fantastisch und haben sich so entwickelt, wie er sich wahrscheinlich vorgestellt hat.
Also der Fürst Pückler spielt eine ganz schöne Rolle in dieser Sendung. Gehen wir mal mit dem zu diesen Gärten. Was ist denn so die schlimmste Überraschung, die Ihnen da begegnet ist? Also haben Sie das auch schon mal erlebt, dass die Besitzer sich so gar nicht gekümmert haben und waren auch schon mal richtig sauer?
Ja gut, es gibt Projekte, die man begleitet. Also das eine ist, einen Garten bauen zu lassen. Das andere ist aber auch, die Wertschätzung dafür zu haben, wenn man es nicht selber leisten kann, dass man den professionell pflegen lässt, dass wir da dreimal im Jahr kommen und die notwendigen Schnittarbeiten durchführen und nach den Pflanzen schauen und regulieren. Und Pflanzungen müssen auch manchmal überarbeitet werden, gerade die Stauden- und Gräserpflanzungen. Gehölze sind da schon langlebiger. Und die bauliche Struktur, die sollte so sein, dass sie doch dann auch bleibt über Jahrzehnte oder noch länger. Ich habe schon Kunden gesagt, wo ich dann mal nach dem Garten geschaut habe und wir länger nicht mehr da waren, wenn sie mich nicht wenigstens einmal im Jahr zum Kaffeetrinken einladen und ich sage, was hier passieren muss, dann wird der Garten nicht mehr besser.
Und wurden Sie zum Kaffee eingeladen?
Ja, hat sie dann zu Herzen genommen. Aber
ja,
es ist aber nicht schlimm. Ja. Man kann ja nicht alle Projekte ewig begleiten.
Ist auch nicht billig, ne? Muss man auch sagen. Also sich so einen Garten anlegen zu lassen, meine Mutter hat das mal gemacht, da war ich ganz erstaunt, das war schon so in der Höhe Auto und nicht Kleinwagen.
Ja, klar. Aber ein Auto hält 5 Jahre, 10 Jahre, eigentlich nicht mehr heute. Heute vielleicht nur so lange, wie die Garantie geht. Da muss man schon sehen, dass man ein anderes kriegt, weil dann schon der Verfall anfängt. Das ist bei Gärten natürlich anders. Die wachsen und werden wertvoller, ne? Mit großen Pflanzen zum Beispiel, da ist in Libyen ist auch große Gehölze zu pflanzen. Da kann man sich Zeit kaufen, wenn man so eine Pflanze erwirbt, die schon 40 Jahre alt ist.
Das ist ein schöner Gedanke, ja. Wie ist es denn mit dem Ungeplanten? Also ich als Hobbygärtner, wenn ich was pflanze, da entsteht ja dann oft nicht das, was ich mir da so vorgestellt habe. Und manchmal entsteht aber dann gerade daraus was Schönes. Also der Efeu wächst in eine ganz andere Richtung oder woanders hin oder plötzlich wächst da eine Pflanze, die man selbst nicht angepflanzt hat. Kann das Ungeplante im Garten auch schön sein oder ist das etwas, was Ihnen als Profi einfach nur ein Graus ist?
Nein, das muss man zulassen. Gerade in meinem Garten zum Beispiel, wo ich das am besten beobachte, weil ich da eben am nächsten dran bin, bin ich ganz froh, wenn sich hier und da mal was aussät oder da was so ungezwungen aus einer Steinritze wächst oder wenn auf einmal ein Farn auf einem Felsen wächst, wo man denkt, wie findet der überhaupt da Halt? Das hört dazu. Das ist ja das Schöne dann, dass man da auch Überraschungen erlebt. Aber das meiste ist schon Erfahrung und gewollt.
Wenn Sie einen Garten anlegen, welche Pflanzen lieben Sie denn ganz besonders? Und welche Pflanzen müssen vielleicht auch anfangen zu zittern, wenn Peter Berg kommt?
Ja, es gibt Pflanzen, die in einem Privatgarten keinen Sinn machen, wie zum Beispiel Fichten oder sowas. Dann mag ich auch nicht so die Pflanzen, die so kurzlebig sind. Oder ich mag Pflanzen, die langsam wachsen, die wertvoll werden, die besonders schön sind und individuell sind, nicht so die uniformen Pflanzen. Ich mag das Asymmetrische mehr wie das Symmetrische. Ja, es ist am Ende so eine Mischung, ne? Ich mag auch alle Dimensionen. Das muss vom Moos gehen bis zum großen Solitärgehölz und genauso bei den Steinen bis zum großen Fels.
Solitärgeholz, das ist ein toller Ausdruck. Wäre dann so eine Tanne oder ein Mammutbaum? Oder was darf sich der Laie darunter vorstellen?
Ja, wir haben jetzt heute zum Beispiel so einen mehrstämmigen Amperbaum gepflanzt, der im Herbst diese besondere rote Herbstfärbung hat. Oder das kann aber auch ein strauchartiges Gehölz sein. Also das ist das Schöne, dass es am Ende der Rhythmus der verschiedenen, wie in der Musik, der verschiedenen Töne und Größen ist. In einem Orchester spielen halt alle eine Rolle und so ist das im Garten auch.
Es ist eine tolle Metapher. Ein Instrument, das Sie auch gerne einsetzen in Ihrem Gartenorchester, das sind die Steine. Und zwar nicht irgendwelche, sondern richtig große. Ab welchem Gewicht wird es denn für Sie interessant?
Ja gut, wir sind dann irgendwann limitiert, was nicht mehr auf einen LKW geht. Da kann man vielleicht noch einen Schwertransport nehmen. Auch bei den Pflanzen ist das auch das Limit. Wir hatten jetzt einen Garten, da haben wir eine Pflanze transportiert, so eine Kiefer. Die war 5 mal 10 Meter in der Breite und in der Länge und 7, 8 Meter hoch. Eine 50 Jahre alte, besondere Kiefer. Und Einzelstück, was wir irgendwo in Norddeutschland in einer Baumschule gefunden hatten. Und genauso geht es bei den Steinen. Aber ja, es ist eigentlich gar nicht so schwer, ne? Wenn ich die besten Steine und die besten Pflanzen habe. Und das ist wie beim Kochen. Sie brauchen die besten Zutaten, dann können Sie auch vernünftig kochen.
So wie ich mir das bei Ihnen vorstelle, da muss schon die ganze Mannschaft dran. Ne? Da sind mehrere Personen und der LKW und vielleicht noch ein anderes Fahrzeug dabei. Woher kommen denn Ihre Steine? Was ist denn da so Ihre beste? Die haben ja alle besondere Geschichten, wenn ich das richtig verstehe.
Ja. Also ich habe das große Glück, dass ich am Rand der Eifel lebe. Und durch die vulkanische Tätigkeit haben wir natürlich in der Eifel herrliche vulkanische Steine, Basalt, Basaltlava, Lava. Wir haben aber auch Grauwacke, wir haben Kalksteine, wir haben Schiefer. So, und dann sind wir am Anfang, haben wir in der Eifel die Steine ausgesucht, und zwar im Bruch, unbehauen, die besonderen Formen rausgesucht, die wir für irgendwelche Situationen brauchten. Und dann sind wir mit den Steinen zu den Kunden gefahren und haben da die Gärten gebaut. Mittlerweile haben wir auch Steinbrüche in anderen Teilen Deutschlands, aber wir kommen meistens wieder darauf zurück, dass die Steine aus den Brüchen in unserer Region doch die besten sind. Hatte mal ein Gespräch mit einem Kollegen in Wien, da sagt er, hätte ich eure Steine. Ich sag, was willst du eigentlich? Du hast doch die Alpen vor der Tür, da ist doch jede Menge Stein. Ach, sagt er, das ist doch nur der blöde Kalkstein und meistens ist er nicht frostbeständig.
Jetzt muss man dazu sagen, bei Ihnen sind das ja riesige Brocken, die Sie da in die Gärten legen. Also wirklich eindrucksvolle, große Felssteine. Also einfach mal umstellen geht ja jedenfalls nicht für die Besitzer. Spielt da bei Ihnen auch so die Sehnsucht nach Ewigkeit eine Rolle? Also zumindest mal Spuren hinterlassen, etwas, was bleibt?
Ja, sagen wir mal so. Als ich in meinem Garten anfing zu experimentieren, gab es da keine Mauern und keine festen Wege und keine Steinstruktur. Und ich war es irgendwann satt, dass ich immer wieder... Also ich konnte unten anfangen, wenn ich oben war, konnte ich unten wieder anfangen. Alles war ständig am Wachsen und man musste eingreifen und regulieren und kämpfte gegen das Unkraut, weil rundherum waren Wiesen und es sahmte sich alles Mögliche da aus. Und dann habe ich angefangen, Bereiche gründlich zu bauen mit einer Steinstruktur. Und die Steine, das ist halt dieser beständige Teil, der sich nicht mehr verändert und wo nicht immer Arbeit ist. Und wir bauen jetzt keine Schottergärten und legen da Folie drunter, aber große Steine helfen schon, dass man nicht immer überall Arbeit hat. Und die machen den Garten sehr nutzbar, weil große Steine sind Mobiliars. Man kann damit in der Höhe bauen, man kann, wenn die von der Sonne gewärmt sind, draufsetzen. Sie schaffen ein besonderes Kleinklima. Und jetzt im Frühjahr, wenn am Tag die Sonne die Steine gewärmt hat, können sie abends eine Stunde länger im Garten bleiben, weil die Steine die Wärme wieder abgeben.
Herr Berg, ist das für Sie wichtig in Ihrer Arbeit im Garten, also wirklich auch anzufassen, Pflanzen zum Beispiel anzufassen, zu berühren, ob die gut sind, ob die passen?
Ja, die Haptik spielt auch besonders bei den Steinen eine Rolle, aber auch bei den Pflanzen natürlich. Das Pflanzen ist allein schon ein besonderer Prozess, wo man mit die Pflanze ja anfassen muss, wo man dran schneidet, wo man probiert, welche Form die richtige ist, und die Haptik ist schon bedeutend.
SWR 2 Tandem heute mit Peter Berg. Er ist Gartenbauer und Landschaftsgärtner und für die Art, wie er Gärten gestaltet, hat er schon Preise gewonnen. Herr Berg, wir haben jetzt sehr viel über Gärten gesprochen. Nicht alle von uns haben einen Garten, gerade die, die in den Städten leben. Im besten Fall haben wir dann einen Balkon. Ist das für Sie überhaupt erwähnenswert? Also haben Sie da auch Gestaltungswillen oder würden Sie sagen, Balkon ist Stadt, da will ich nichts mit zu tun haben?
Ja, wir haben schon Dachterrassen oder sowas gemacht. Da muss man dann mit Kübeln oder es gibt ja auch mittlerweile gute Beispiele für Dachbegrünung, auch nicht nur extensive, sondern auch intensive Dachbegrünung. Ist auch wichtig, damit zu arbeiten und dass diese Flächen mehr werden. Aber wir sind dann doch lieber der richtige Partner für die Randgebiete, also ich liebe es, Gärten zu bauen, wo eine gute Landschaft ist, wo es in die Landschaft übergeht, wo man einen tollen Blick hat. Also da, wo es schön ist und wo die Landschaft noch unberührter und intakter ist, da lässt es sich schon besser Gärten bauen.
Also da, wo Sie herkommen, wo Sie arbeiten, da ist es ja auch sehr schön. Ihr Betrieb liegt in Sinzig, ist eine Stadt im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Da hat natürlich jetzt aber auch diese große Flutkatastrophe 2021 stattgefunden. Haben Sie das auch miterlebt, mitbekommen?
Ja, klar. Es hat ja auch in meinem Garten 2 Tage, 3 Tage ununterbrochen geregnet. Und als es dann aufhörte, sage ich zu meiner Kollegin im Büro, Eigentlich war es gar nicht so schlimm. Wir haben im Garten weder eine Pfütze noch einen Bach gehabt. Ja, aber es wurde dann schlimm und die A ist dafür bekannt, dass sie ein großes Einzugsgebiet hat und dass die teilweise dieses rheinische Schiefergebirge oder der Untergrund das Wasser nicht so aufnimmt. Und dann kommen natürlich die ganzen Sünden noch dazu, wie wir mit dem Boden umgegangen sind. Dann haben wir die Terrassierungen der Weinberge weggemacht und, und. Immer mehr bebaut, immer mehr verdichtet und immer mehr Wasser wird auf dem schnellsten Wege ab in den Kanal und dann in die A und dann in den Rhein und dann nach Holland geschickt. Und das war furchtbar. Die Nacht dann und tagelang hat man nur noch Sirenen gehört und Martinshörner. Aber ja, wir hatten dann mal ein Gespräch mit der Frau Steingast, der Ministerpräsidentin, der Staatssekretärin des Innenministers. Und dann sagt sie, warum ist denn die Stimmung bei Ihnen im Ahrtal so schlecht? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, erst waren wir geschockt. Anschließend haben wir gedacht, boah, das ist jetzt eine Chance. Wir können jetzt Dinge machen hier im Ahrtal, die können wir jetzt richtig machen, die wir verkehrt gemacht haben. Es gibt vielleicht eine Flusslandschaft, eine Auenlandschaft. Ich dachte an die Isarauen in Süddeutschland, wo es dann Fußgängerbereiche gibt, einen durchgehenden Fahrradschnellweg. Und man nimmt die Häuser weg, die zu dicht am Fluss gestanden haben. Aber dann ist Folgendes passiert, dann hat man eigentlich nur den Wiederaufbau gefördert. Und wenn jemand so vernünftig war und wollte dann nicht mehr wohnen und der A wieder mehr Platz geben, dann hat er kein Geld bekommen. Und wenn er den gleichen Blödsinn wieder gemacht hat, hat er 80% Wiederaufbauhilfe bekommen.
Hm, schade.
Und hat dann neu für Out bekommen.
Ja. Kann denn jetzt aus Ihrer Perspektive, wir sprechen ja über Gartenbau, kann man mit Gärten auch so anlegen, dass die vor Überschwemmungen schützen, zumindest graduell? Können Sie da Einfluss nehmen als Gartenbauer?
Ja klar, kann man so bauen, dass man auch ein bisschen was das Wasser vom Gebäude fernhält. Wir haben Gärten gehabt, die waren überflutet, auch gerade mit den großen Steinen. Wir haben den Schlamm beseitigt, die Staudenpflanzung reguliert und der Garten war wieder in Ordnung. Die Gehölze hatten alles überstanden. Wir haben dann einen Garten, das war eine ganz besondere Geschichte, für eine Seniorenresidenz gemacht. Die Leiterin kam zu mir und sagte, Herr Berg, Sie müssen mir helfen. Die Leute gehen mir herlaufen, hier ist es nicht mehr schön. Und wir brauchen wieder einen Garten. Und dann haben wir da einen Garten gebaut innerhalb von 2 Monaten. Und als wir anfingen, wir haben erst eine Aktion gemacht mit einer Schweizer Firma, wo Bäume gespendet wurden ins Ahrtal. Und als dann der Garten letztes Jahr vor Weihnachten fertig war, war das schon ein besonderer Moment. Und wir hatten schon während der Bauphase gesehen, wie die Leute da anfingen, das anzunehmen. Anfangs waren sie kritisch, was wir da machen. Bringen sie eigentlich nur Steine? Nee, sage ich, die Steine sind noch da, dass das Wasser nicht mehr so ans Gebäude kommt. Aber es kommen auch noch ganz viele Pflanzen und ja, und da hat man gesehen, was Gärten mit Menschen machen, dass das für die Menschen ganz wichtig ist, was sie da sehen und, oder was sie nicht sehen.
Ja, also was Sie auch für diese Menschen schaffen und erschaffen. Vielleicht auch zum Schluss der Sendung nochmal die Frage, wir kommen aus dem Winter und das Frühjahr naht. So aus meiner Laienvorstellung ist der Winter eine Zeit, in der Sie sich ausruhen und jetzt wird es wieder losgehen. Ja, wie ist es denn in Wirklichkeit so im Gartenbau? Wie viel wird über den Winter gemacht und wann geht's los?
Ja, wir machen eine Pause kurz vor Weihnachten und dann gehen wir mit der ganzen Mannschaft in die Berge und leben auf einer Alm und trainieren zusammen, laufen.
Wir alle Sie trainieren, aber nicht Skilanglauf.
Nein, nee. Wir machen Skilanglauf und haben gute Freunde, zum Beispiel den Felix Gottwald, den österreichischen Nordisch-Kombinierer oder den Trond Nystad, den ehemaligen Trainer von den norwegischen Langläufern. Und wir machen sowas wie Teambuilding, wir genießen es aber auch in der Natur zu sein, an unserer Fitness zu arbeiten, die Gemeinschaft zu pflegen, weil das alles geht nur mit einem guten Team und ich habe viel aus dem Sport gelernt, wenn Sie besondere Sachen machen wollen, brauchen Sie eine besondere Mannschaft und was wir halt auch entwickeln ist, ja, wenn Sie im Team vernünftig zusammenarbeiten, dann ist 1 und 1 nicht 2, sondern ist das 3, 4 oder 5. Und sie kriegen, wenn sie vernünftig zusammenarbeiten mit dieser Leidenschaft und es gibt so einen Flow dann kriegen sie die besonderen Ergebnisse. Das ist alleine nicht zu schaffen.
Zum Schluss jetzt nochmal als letzte Frage. Jetzt ist Anfang März im Moment in Ihrem eigenen Garten, wenn Sie da sind. Wo schauen Sie gerade besonders gerne hin? In welche Ecke, zu welchen Pflanzen?
Ich habe heute Morgen, ich habe so Maubeerbäume, geschnitten. Und heute Nachmittag will ich noch die Wisteria, also den Blauregen, schneiden. Man merkt, dass die Pflanzen im Saft stehen und jetzt ist es gut, denen noch die richtige Form zu geben, dass die dann entsprechend austreiben.
Peter Berg, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
Danke.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Elinor Krogmann, in der Technik Rudyard Hasel und mein Name ist Patrick Bartarilo.